Einblick, Zweiblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
Hallo zusammen, mein Name ist Katja Lübke und ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Episode unseres Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch. In unseren bisherigen Episoden haben wir immer mal wieder das Thema Robotik angeschnitten. Heute möchten wir dem Ganzen aber etwas mehr Zeit widmen, mit einer eigenen Episode. Was bedeutet überhaupt Robotik? Wie wird diese in der Industrie eingesetzt und welche Entwicklung können wir in der Zukunft erwarten? Darum soll es heute gehen. Und getreu unserem bisherigen Konzept haben wir uns nach den passenden Experten für dieses Thema umgeschaut und sind mit Georg von Wichert und Simon Horak in den eigenen Siemens-Reihen fündig geworden. Die beiden teilen heute ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu Robotik mit uns. Georg, Simon, was macht ihr bei Siemens? Was verbindet euch dabei mit Robotik? Und erst einmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Georg von Wichert. Ich leite bei der Siemens Technology eine Forschungsgruppe zum Thema autonome Systeme. Und das heißt, dass wir uns dort beschäftigen mit der Kombination von Robotik und KI.
Hallo, mein Name ist Simon Horak. Vielen Dank, dass ich heute teilnehmen darf. Ich bin tätig als Business Developer im Bereich der Produktionsmaschinen und beschäftige mich dort mit der Integration von Robotik in Linien- bzw. Anlagenkonzepte.
Wunderbar. Dann haben wir ja mit euch beiden auch zwei verschiedene Perspektiven zum Thema Robotik dabei. Das wird uns, glaube ich, sehr gut helfen, um uns mit dem heutigen Thema dann auch zu beschäftigen. Was bedeutet denn überhaupt Robotik? Also was bezeichnet man als Robotik und was ist ein Roboter?
Ja, also ich würde mal starten. Die Robotik könnte man, denke ich mal, jetzt umgangssprachlich bezeichnen als eine programmierbare Maschine. Also typischerweise kennt man aus den Anwendungen aus der Praxis den Roboterarm. Der ist zum Beispiel ausgerüstet mit einem Greifer oder mit speziellen Werkzeugen, um Produkte Hand zu haben oder um beispielsweise Fertigungsaufgaben zu erfüllen. Neben den allgemein bekannten Robotiksystemen, ich sage mal der typische Knickarmroboter, wie man ihn kennt, beispielsweise als Schweißroboter, existiert eine ganze Anzahl weiterer Varianten, mit denen wir uns auch in unserem Geschäft der Produktionsmaschinen sehr stark beschäftigen. Also ein Roboter kann eigentlich alles sein, was programmiert werden kann, was beispielsweise eine bestimmte Bewegung ausführt, um eine gewisse Aufgabe zu erfüllen.
Genau, und neben den Robotern, die man so typischerweise in den Fabriken findet, gibt es halt eine ganze Vielzahl anderer Anwendungen. Wenn man sich die Roboter anguckt, dann kann das reichen von relativ einfachen mechanischen Vorrichtungen bis zu hochkomplexen Systemen, die lernen können und sich selbst und ihre Aufgabenbewältigung sozusagen an die Umgebung anzupassen. In der Robotik als Wissenschaft, da findet man Technikfelder wie Mechanik, Elektronik, Informatik, künstliche Intelligenz, aber auch Materialwissenschaften. Und das Ganze reicht von diesen Knickarmrobotern, die der Simon gerade erwähnt hat, bis hin zu mobilen Systemen, die herumfahren können, sogenannte mobile Roboter. Oder neuerdings sieht man das ja auch viel in der Presse, humanoide Roboter, die von der Form her Menschen relativ ähnlich sind. Dann diese ganzen Roboterhunde. Allgemeinen Laufmaschinen sozusagen, die benutzt werden, um Inspektionen zu machen in irgendwelchen Anlagen zum Beispiel. Also es ist ein ganz breites Feld, sowohl in der Frage, was an Technik da reinkommt, als auch eine Vielzahl von Anwendungen.
Woher kommt denn eigentlich das Wort Roboter?
Ja, das kommt aus dem Tschechischen und steht dort eigentlich für eine negative Version von Arbeit, nämlich eher so Zwangsarbeit. Aber wir werden ja nachher dann sehen, dass die Welt der Roboter heutzutage durchaus bunt und positiv ist.
Okay, dann bin ich jetzt schon gespannt, wenn wir später auf die Anwendungen eingehen. Jetzt nochmal die Frage, wer braucht denn überhaupt Robotik? Also in welchen Bereichen haben wir einen Bedarf dafür?
Bedarf für Robotik gibt es in wirklich ganz vielen Bereichen. Das reicht von der Fertigung über die Logistik. Es wird auch zunehmend nachgedacht über Roboter im Pflegebereich, wo uns ja das Personal ausgeht. Also in der Altenpflege, aber auch in der Krankenhauspflege. Es gibt Roboter in der Medizin für Operationen. Es gibt Maschinen, die irgendwelche Produkte erzeugen. Ja, also das ist ja Simons Gebiet, Produktionsmaschinen, wo Roboter drin vorkommen oder die einfach auch Roboter sind. Also ein ganz breites Feld.
Lasst uns jetzt gerne mal auf konkrete Beispiele für existierende Anwendungen in der Industrie eingehen. Das ist ja immer hier unser Fokus im Podcast und jetzt bin ich gespannt, was Roboter denn schon in der Industrie können.
Wenn man einmal Anwendungen sich anschaut, eine Verpackungslinie, ja, in der Lebensmittelindustrie, also was da alles getan wird, was da heute schon für Prozesse möglich sind. Ich gebe mal ein Beispiel, Pick-in-Place-Linien, das Einsortieren beispielsweise von Keksen, Kaffeekapseln, Joghurtbechern, Pralinen, das Einsortieren von Pilzen, Paprika, also sagen wir, vielfältige Anwendungen im Bereich der Umformtechnik, Pressenlinien, also sprich die Verkettung von verschiedenen Pressenstationen miteinander oder im Bereich der Lebensmittelverarbeitung. Da sieht man einfach, dass auch dieser Trend zur Flexibilisierung, Automatisierung dort einfach immer mehr zunimmt.
Genau. Und was man ganz viel sieht zunehmend, ist auch Roboter, die in der Produktion wirklich Produkte zusammenschrauben. Das heißt, den eigentlichen Herstellungsprozess übernehmen. Ja, beispielsweise Elektronikgeräte, das kann man in einigen Siemens-Fabriken sehr schön sehen. Und zusätzlich ist es so, dass eben halt auch außerhalb der Industrierobotik ganze Gebiete entstehen. Eins wird häufig als Service-Robotik bezeichnet. Das ist so ein bisschen so ein Sammelsurium. Ja, es gibt Roboter, die Kühe melken, die natürlich jetzt nicht solche Roboter sind mit zwei Armen und die dann wie die Bäuerin früher auf dem Schemel sitzen, sondern das sind de facto Maschinen. Da werden dann also die Euter mit einem Laserscanner abgescannt und geguckt, wo die Zitzen sind. Und dann kommt also irgendein Spezialarm und setzt da die Melkmaschine dran. Ja, also in der Landwirtschaft, im Stall, Mist zur Seite schaffen, Futter an die Kühe verteilen. Dafür gibt es heutzutage Roboter und die werden auch sehr viel eingesetzt. Das denkt man gar nicht, aber das ist mittlerweile ziemlich weit verbreitet und erlaubt zum Beispiel den Bauern dann auch mal am Wochenende mal einen Tag frei zu machen. Ja, was man sich überlegen, für so einen Bauern natürlich ein Riesenfortschritt ist. Ja, dann gibt es die in der Bauindustrie. Ja, ich habe jetzt gerade die Tage eine tschechische Firma gesehen, die machen ein Robotersystem, das Wände mauert. Und zwar auf eine sehr smarte Art und Weise. Dann auch angepasst an diesen Automatisierungsprozess. Da werden die Ziegel nicht mit Mörtel verbaut, sondern die werden de facto miteinander verklebt. Etwas, was man in dieser Form auch nur mit dem Roboter machen kann. Das heißt, also auch die Art und Weise, wie wir Häuser bauen, sich ändern. Es gibt im Innenausbau Robotersysteme, die zum Beispiel massenweise Löcher in Decken bohren, kann man sich überlegen, wenn ich in einer großen Büroetage irgendwas an der Decke aufhängen will, muss da alle 20 Zentimeter ein Loch bohren. Das ist für einen Menschen auch kein wahres Vergnügen. Und so ein Roboter, der hat natürlich dann den Vorteil, dass er das auch sehr präzise und absolut wiederholgenau macht. Das geht hin bis zum 3D-Druck von ganzen Häusern. Und da man nicht so große 3D-Drucker bauen kann, wird man da immer drin immer wieder Roboterarme finden, die quasi den Druckkopf sozusagen bewegen. Ja, und dann noch haben wir das ja teilweise bei uns auch alle schon im Haus. Ja, Rasenmäherroboter sind total verbreitet. Staubsauger gibt's ja wirklich in großen Mengen, die automatisch die Wohnungen saugen. Für kleines Geld aus China und anderen Ländern.
Erzählt mir doch einmal, warum man jetzt Roboter zum Beispiel auch für eine gleichbleibende Qualität benötigt oder auch für eine anspruchsvollere Umgebung.
Naja, ich sag mal, ein wichtiger Punkt ist eben, wenn man auf das Thema Qualität eingeht, dass man erstmal eine gleichbleibende Qualität hat, ist mal davon unabhängig, wie gut oder schlecht die ist. Also sie muss natürlich gut sein, aber die Schwankungen sozusagen sind das Problem. Und mit einem Robotersystem oder einem automatisierten System generell kann man eher davon ausgehen, dass man ein gleiches Niveau sozusagen eines Qualitätslevels erreicht. Dann haben wir natürlich auch manche Anwendungen, zum Beispiel in der Pharmaindustrie, im Bereich Reinraumtechnik. Ja, da ist ja auch der starke Trend an den Patienten angepasste Medikamente, also Customized Drugs. Ja, also das heißt, da werden zum Beispiel Medikamente für Krebstherapie speziell angepasst auf den Patienten. Das Ganze natürlich hochautomatisiert in einer Schutzatmosphäre, also sprich in einer Wasserstoffperoxidatmosphäre. Also da kommen dann ganz spezielle Robotiksysteme zum Einsatz, die das auch aushalten. Und es sind natürlich Umgebungsbedingungen, die jetzt, sagen wir, gerade für menschliche Arbeitskräfte also denkbar kompliziert werden, dort zu arbeiten. Also generell ist es so, auch im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, dass natürlich das Thema Hygiene dort auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und es ist so, dass natürlich in der Fleischindustrie die Wahrscheinlichkeit etwas größer ist, wenn beispielsweise dort jetzt Menschen in einer Umgebung wirken würden, wo Fleisch, Lebensmittel, wie auch immer, kontaminiert werden könnten, theoretisch. Und es sind jetzt einfach Anwendungen, die für den Einsatz von Robotik schlichtweg prädestiniert sind.
Ich meine, der Mensch wird nicht jede Tätigkeit immer wiederholt genauso ausführen, ja. Das heißt, eben diese Gleichförmigkeit kommt daher, dass die Roboter ja Maschinen sind und das hilft bei der Qualität. Und Außerdem ist es natürlich so, dass ich einen Roboter jetzt beispielsweise desinfizieren kann. Ja, das kann ich mit dem Menschen normalerweise nicht machen. Und seit Anbeginn der Robotik sagt man immer, dass Roboter die dangerous, dull and dirty, also die gefährlichen, dreckigen oder langweiligen Tätigkeiten besonders gut ausführen können und da wirklich Vorteile gegenüber den Menschen, aber auch Vorteile für den Menschen haben.
Also wir haben gelernt, es geht nicht nur um Effizienz, sondern zum Beispiel auch um Hygiene oder eben gleichbleibende Qualität. Und eben auch da, wo es für den Menschen zu gefährlich werden könnte, haben Roboter bzw. Robotikanwendungen einfach eine hilfreiche Funktion. Fallen euch noch weitere Anwendungsbereiche oder ja Bedarfe ein, die ihr jetzt auch schon aus eurer Erfahrung her mitbekommen habt?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung ist die Tatsache, dass man Roboter und Mensch zusammenarbeiten lassen kann. Mhm. Ich kann mit einem Roboter beispielsweise einen schweren Gegenstand, den Kühlschrank, immer so hinhalten, dass ein Mensch besonders geschickt und in einer angenehmen Haltung die Tür dran schrauben kann. Und das ist ein Bereich, die sogenannte Mensch-Maschinen-Mensch-Roboter-Kooperation, der zunehmend eine Rolle spielt. Große Herausforderungen gibt es da schon auch noch, also bei der Frage der Sicherheit, weil man muss ja sicherstellen, dass der Roboter den Mensch mit dem Kühlschrank dann nicht erschlägt zum Beispiel. Aber das ist ein Gebiet, die Roboter als Unterstützung für den Menschen, das wird zum Beispiel auch in der Pflege ein wichtiges Thema sein, ja, die man an das schon lange gedacht wird, wo aber jetzt zunehmend sowohl die technische Realisierbarkeit als auch die ökonomische Machbarkeit sozusagen zunehmen. Ja, gerade in dem Fall, ich meine, Pflege ist das ein typischer Bereich, da gehen uns einfach die Leute aus und das ist in der Produktion auch nicht wesentlich anders. Da kann man eben Mensch und Roboter auch zusammenarbeiten lassen.
Ja, auf den Bereich Pflege gehen wir später nochmal ein, würde ich sagen, wenn wir auch so ein bisschen uns den Ausblick angucken. Lasst uns jetzt einmal in das Thema Programmierung einsteigen. Welche Rolle spielt denn die Programmierung, also ich nenne es mal die Softwarekomponente bei der Robotik? Muss diese einfacher werden, damit man Robotik noch viel mehr oder besser anwenden kann? Oder sagt ihr, nö, da sind wir eigentlich schon total gut unterwegs?
Also aus meiner Sicht ist es so, dass Robotik noch viel einfacher werden muss. Also jetzt ein Mitarbeiter beispielsweise in der Montage, der weiß vielleicht aus der Anwendungstechnik genau Bescheid über den Prozess. Also was müsste getan werden? Es ist aber heute noch so, dass die Programmierung eines Roboters meistens Experten-Know-how erfordert. Man hat eigentlich den Experten-Roboter-Programmierung auf der einen Seite und vielleicht auf der anderen Seite den Experten aus der Anwendungstechnik. So, und jetzt müssen wir die beiden zusammenbringen. Also das heißt, da entsteht eine Schnittstelle, wo, sagen wir, auch heute vielleicht das eine oder andere auf der Strecke bleibt, was der Anwendungstechniker vielleicht spezifiziert, ja, vielleicht der Programmierer vielleicht noch nicht nachvollziehen kann, einfach weil er die Anwendung nicht kennt, weil er eben Experte ist für die Roboterprogrammierung, aber nicht in der Anwendung. Und dann sozusagen natürlich auch dazu führen kann, dass einfach, sagen wir, auch mal was schief geht, sich ein Projekt verzögert oder dann vielleicht ein Prozess am Ende nicht so aussieht, wie er eigentlich gedacht war. Ein Robotersystem müsste aus meiner Sicht so gestaltet sein, dass eben Domänen-Know-how einfließen kann. Also sprich, das, was jemand aus der Praxis, aus der Anwendung, aus dem Prozess kennt, dass er das auch selbst auf die Straße bringen kann. Und ja, Robotik muss noch wesentlich einfacher werden, weil wenn Robotik eine Einfachheit hätte, dass sie zugänglich wäre, auch für Nicht-Robotik-Experten, dann würden wir, denke ich, glaube ich, wirkliche Synergieeffekte schaffen.
Software insgesamt, glaube ich, spielt in der Robotik eine zunehmende Rolle. Ja, wir haben heute viele Systeme, die im Wesentlichen aus der Hardware bestehen, wo die Menschen die Programmierung übernehmen und das ist was Kompliziertes. Ja, und damit das einfach werden kann, muss der Roboter sozusagen schlauer werden. Und das geht nur über Software. Ja, da spielen solche Begriffe wie künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle. Denn je mächtiger die Softwarefunktionalität in dem Roboter ist, umso einfacher wird er auch zu kommandieren sein. Und das nimmt in seiner Wichtigkeit drastisch zu. Wir werden die Roboter nur dann einfach bekommen, wenn die vieles selber machen. Und dieses Wissen des Robotikexperten sozusagen in Software beinhalten, die von Robotikexperten geschrieben wird, die dann aber von anderen genutzt werden kann.
Das heißt, du hast ja jetzt von der Zukunft gesprochen, Georg. Also heute, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist schon der Stand der Dinge, man muss im Prinzip alles noch selbst einprogrammieren. Aber ihr seht das für die Zukunft, dass der Roboter selbst lernt, beziehungsweise du hast jetzt auch die KI erwähnt, überspitzt gesagt, dass irgendwann ein Roboter einen anderen programmiert.
Ja, im Prinzip. Ja, heute brauche ich, um eine Robotikanwendung zu realisieren, einen Experten, der weiß, wie man das mit dem Roboter umsetzt. Ja, eigentlich könnte man sagen, dass ähnlich wie in der Animationstechnik, ja, wenn ich an jetzt so einen animierten Film denke, da wird ja jede Bewegung am Ende des Tages von irgendeinem Artist gestaltet. Und so ist heute auch vielfach die Programmierung von Robotern. Nicht mehr an allen Stellen, aber noch vielfach. Das ist der klassische Weg, das zu machen. Der Mensch denkt alles vor, der Mensch programmiert die Bewegungen und dafür braucht's eine gewisse Expertise, sag ich mal. Und der Weg in die Zukunft wird darin bestehen, dass vieles von dem, was dort vom Menschen gemacht wird, in Zukunft per Software passiert. Der Roboter also sich selbst oder einen anderen programmiert.
Und ja, wenn ich jetzt an Programmieren denke und dieses Themas muss einfacher werden, dann kommt einem ja auch direkt der Begriff Low-Code-Technologie in den Sinn oder Low-Code-Programmieren. Wir haben da ja bei Siemens auch ein eigenes Produkt mit Mendix, was wir ja auch wirklich für einfache Anwendungsfälle nutzen. Inwiefern seht ihr denn hier, dass solche Low-Code-Technologien das dann auch ermöglichen können, dass praktisch nachher jeder einen Roboter programmieren könnte? Oder sagt ihr wirklich, nee, also auf das Level kriegen wir es nicht bei der Robotik?
Und doch auf jeden Fall, das muss das Ziel sein.
Okay.
Das Ziel muss sein, dass der Roboter nicht mehr im Detail programmiert wird. Der Low-Code ist im Prinzip der richtige. Wir wollen wenig Code, um den Roboter dazu zu bringen, eine bestimmte Sache zu tun. Möglichst wenig Code. Das heißt, dass wir einfach nicht mehr jedes Detail, jede kleine Bewegung programmieren, sondern dass wir einfach sagen, Roboter, ich möchte, dass du deinen Arm dahin bewegst und das macht er dann selbst. Ja, und das ist das, wo auch die KI die wesentliche Rolle spielen wird, sozusagen die Programmierung auf einen höheres Abstraktionsniveau zu heben, dass ich nämlich eigentlich beim Programmieren, damit besteht auch die Möglichkeit, dann Domain-Know-how da reinzubekommen, nicht mehr die Bewegungen programmiere, sondern die Aufgabe. Ja. Und das ist der Weg, in den sich das bewegen wird. Und dann sage ich eben dem Roboter nur noch, was ich eigentlich haben möchte. Und wie er das dann umsetzt, das kann er selbst. Ja, das ist das, wo wir hinwollen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, das relativ kompakt über Low-Code, grafisch oder sowas zu spezifizieren.
Also beispielsweise ein 3-jähriges Kind versteht eigentlich schon einfachste Anweisungen. Also ich kann dem zum Beispiel sagen, geh mir doch bitte mal in die Küche und hol mir beispielsweise einen Becher. Ja, so, also das heißt, da habe ich eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf, dann einen humanoiden Roboter, um das auf unser Thema zu applizieren, der sozusagen die Anweisung versteht, der versteht die Bahnfindung, also wie komme ich in die Küche, kollidiert mit nichts, ja, kennt Hindernisse etc. pp., weiß, das Objekt es zu bringen ist, weiß, wie es zu greifen ist, weiß, wie man es in die Hand nimmt, weiß, wie man einen Fuß zum nächsten setzt. Und wenn ich das jetzt mal versuchen würde, jetzt mal umzumünzen auf eine heutige Robotik, ja, dann würde das eigentlich bedeuten, in einem klassischen Ansatz, dass man die genaue Bewegungsabfolge programmieren müsste. Also ich würde jetzt meiner 3-jährigen Tochter nicht sagen, bring mir mal bitte den Becher, sondern ich müsste ihr quasi genaue Anweisungen geben. Also setze bitte den linken Fuß nach vorne, dann den rechten Fuß, dann den linken Fuß etc. pp. Drehe dich um so und so viel Grad. Dann müsste ich genau programmieren, wo der Arm sich hinzubewegen hat, wann die Hand sich zu öffnen hat. Dann müsste sich sozusagen die Hand ein Stückchen weiter bewegen, dann die Hand zugreifen, bis sie den Becher hat und das Ganze wieder zurück. Ja. Und das wäre eigentlich so ein Zielzustand. Also, dass man nicht mehr definiert, wie hat was zu erfolgen, sondern ein System aus einer Aufgabe heraus die Bewegungsabfolge beziehungsweise die notwendigen Aktionen ableiten kann.
Würde man denn dabei auch eine Art Kreativität von einem Roboter erwarten oder könnte man sowas programmieren? Also jetzt mit dem Becherbeispiel, wenn man dem Roboter sagen würde, hol mir bitte einen Becher. Der Roboter weiß aber, dass ein anderer Gegenstand, zum Beispiel ein Teller, für diesen Anwendungsfall besser geeignet wäre. Also kann der Roboter soweit mitdenken und seine Befehle dann auch selbst entsprechend der Anforderungen, ja, adaptieren, anpassen?
Aus meiner Sicht haben wir natürlich heute schon die ersten Ansätze dazu. Ja, also es gibt ja heute schon Technologien, ich sag mal, der Griff in die Kiste, um zum Beispiel einen Greifpunkt zu berechnen. Ich denke aber, der Weg wirklich dahin, dass man auch diese Kreativität hat, die ein Mensch heute bietet. Ja, also ich sag mal, in einem Menschen, der ist ja heute Experte darin, dass er eine relativ unspezielle Aufgabe lösen kann. Ja, also Katja, ich könnte jetzt beispielsweise dir irgendeine Aufgabe geben, zum Beispiel geh bitte in den Nebenraum und schau mal, da liegt ein Schraubenschlüssel, könntest du mir den bitte bringen? Ja. Mhm. Das heißt, ich könnte eine relativ schlecht definierte Aufgabe geben und du würdest genug Kreativität mitbringen, um die zu lösen. Mhm. Ich denke mal, da wird noch einiges zu tun sein, bis wir dieses Level erreichen. Auf der anderen Seite, und da können wir es auch wieder jetzt zurückblicken zum Thema, das wir vorhin hatten, zum Thema gleichbleibende Qualität. Ein Roboter-System hingegen, wenn ich das jetzt programmieren würde, um sowas zu tun, würde es natürlich immer gleich tun. Beispiel mit der Tasse bringen. Roboter wird das genau immer gleich machen. Er wird es niemals irgendwo anders anfassen. Wenn es einmal definiert ist, muss ich mir keine Gedanken mehr machen, schaut immer gleich aus. Ja, aber auf der anderen Seite sozusagen heute noch dieses Mangeln an Kreativität. Und ich denke, wenn man das so gegenüberstellt, ich denke mal, dann wird man auch in andere Anwendungsklassen sprechen. Also wo brauche ich was? Also ich bin davon überzeugt, dass wir die Robotik, so wie wir sie heute haben, in gewissen Anwendungen, wo man einfach eine fest definierte Bewegungsabfolge auch braucht, ja, dass die bleiben wird. Ja, da kann ich auch wieder das Beispiel geben aus der Pharmaindustrie. Also da möchte man sogar, dass die Bewegung immer die gleiche ist. Ja, da soll nie was anderes passieren. Auf der anderen Seite denke ich mal, wenn es um dieses Thema Kreativität geht, werden wir ganz stark auch irgendwo im Bereich sein, aus meiner Sicht jetzt in der Intralogistik. Also sprich zum Beispiel Zusammenstellen von verschiedenen Produkten, verschiedenen Produktklassen, verschiedenen Größen, Gewichten etc. sozusagen aus einer Aufgabe heraus.
Okay. Wie weit kann man denn Robotern heute schon die Flexibilität von Handlungsmustern einprogrammieren? Würdet ihr sagen, die Entwicklung der Programmierung von Robotern für die Robotik ist eher noch am Anfang? Was seht ihr da auch noch für ein Potenzial und inwiefern wird das auch schon nachgefragt?
Das von dir angesprochene Beispiel, dass der Roboter einen Teller nimmt statt eines Bechers, das erfordert natürlich Einsicht in die Funktion. Ja, dass ich also auch in einem Teller eine Flüssigkeit transportieren kann zum Beispiel. Mhm. Da sind wir heute noch ganz, ganz weit von entfernt, auf jeden Fall in der Anwendung. Auf der anderen Seite ist diese Art von Übertragung von Wissen sozusagen, also allgemein gesundem Menschenverstand, etwas, das die sich gerade entwickelnden großen Sprachmodelle ziemlich gut können. Ja, das heißt, ich würde davon ausgehen, dass wir in gar nicht allzu weiter Zukunft Systeme haben werden, die in der Lage sein werden, sich gegeben eine Situation, in der sie sich befinden, wenn sie zum Beispiel da hinkommen und da ist kein Becher, sondern nur ein Teller, auf die Idee kommen können und tatsächlich vernünftig und robust auf die Idee kommen können, diesen Teller statt des Bechers mitzubringen, weil das die nächste Näherung daran ist, was die Funktion angeht. Ja, das kann man lösen mit Mitteln der klassischen KI, aber diese Sprach-KIs, wie sie sich momentan rasant entwickeln, die bieten diese Möglichkeiten im Prinzip auch. Und da werden wir große Fortschritte sehen. Allerdings, bis das wirklich robust im Alltag in der Anwendung ist, wird schon noch ein bisschen Zeit vergehen, denke ich.
Die Entwicklung geht also in eine ähnliche Richtung wie bei den Sprach-KIs, wenn ich das richtig verstehe. Die können ja auch abwandeln und dann verschiedene Variationen bilden.
Ja, genau, das merkt man auch, wenn man mit so einem Sprach-KI-System heute redet. Die sind dann schon manchmal anders formuliert. Ja, und da sieht man, dass in diesem Wissen über die Sprache, das die gelernt haben, auch sehr viel gesunder Menschenverstand drin steckt. Ja, nicht, dass das Sprach-KI-System, so wie die heute sind, das wirklich verstehen würde. Das nicht. Aber man kann die benutzen, um solches Verhalten zu erzeugen.
Wie hoch ist denn aktuell noch eine Störanfälligkeit, wenn zum Beispiel Unvorhergesehenes geschieht?
Wenn ich unter Störanfälligkeit jetzt mal Robustheit gegenüber leicht anderen Rahmenbedingungen verstehe, dann ist genau das, was uns die KI liefern wird. Heutzutage könnte man sagen, ein explizit fest ausprogrammierter Roboter, bei dem jede Bewegung im Detail programmiert wurde, der funktioniert natürlich nicht, wenn sich irgendetwas ändert. Wenn man Störanfälligkeit so definiert, dann sind die heutigen Systeme überhaupt nicht besonders störanfällig. Aber das ist das, was sich jetzt gerade ändert. Wir haben in der KI, vor allem in der Bildanalyse, das heißt, ich habe irgendwelche Kamerasysteme und der Roboter versteht anhand des Kamerasystems, wie die Situation ist und kann sich dann in Grenzen anpassen. Das entwickelt sich gerade zum Stand der Technik, könnte man sagen. Bei der Frage, was der Roboter dann tut, ja, also die eigentliche Robotersteuerung, die Entscheidungsfindung zum Handeln, da spielt die KI noch nicht so eine große Rolle, aber das wird sich ändern, wie schon angedeutet. Und ich denke, hier werden wir eigentlich den Gamechanger haben, wenn wir KI und Robotik richtig zusammenbringen. In der Bildverarbeitung, Bildanalyse, das ist schon ziemlich Stand der Technik. Der nächste große Schritt, der Potenzial hat, wirklich disruptiv zu sein, ist die KI in die Entscheidungsfindung des Roboters bei der Frage, wie kann ich mein Ziel eigentlich erreichen, einzubinden. Und dafür gibt es deshalb eine relativ hohe Nachfrage, weil die Welt, in der wir Roboter komplett ausprogrammieren können, ist quasi die Welt der Massenproduktion, wo ich eine Anlage habe, die immer wieder dasselbe macht, und zwar jahrelang idealerweise. Dann lohnt sich dieser ganze Programmieraufwand. Ja, wir sind aber in einer Zeit unterwegs, in der sich die Produkte häufig ändern, die Anforderungen ändern und die Produkte auch nicht mehr so lange leben. Und dann lohnt sich diese mühselige Programmierung im Detail nicht mehr. Und hier werden wir wirklich eine Disruption bekommen, dass wir viel mehr Roboter sehen werden, weil es einfach sein wird, die an andere Einsatzbedingungen anzupassen. Also, dass die eben nicht mehr so detailliert programmiert werden müssen, auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Das wird der Riesenhub sein. Und wenn wir weiter automatisieren wollen, um unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten, dann brauchen wir so flexible Robotik mit KI.
Ich sage mal, in der Massenproduktion, da sehen wir heute hart automatisierte Maschinen. Also beispielsweise eine Maschine für eine Fischbearbeitung, die auf eine bestimmte Fischart angepasst ist. Ja, dann gibt's die ist hocheffizient, die funktioniert, die tut. Und dann gibt's vielleicht eine weitere Maschine, die ist auf eine andere Fischart angepasst. Aber es sind sozusagen zwei getrennte Entwicklungen. Also, und da ist einfach auch in der Massenproduktion das Thema Robotik, vor allem auch flexible Programmierung, einfache Programmierung, ich denke mal, auch ein zunehmend wichtiger Faktor. Einfach, dass man von der hart automatisierten Maschine viel schneller über die Robotik flexible neue Maschinen kreieren kann. Also anstatt beispielsweise drei Sondermaschinen, ein Grundtyp und die Aufgabe, die die Produktion dort zu lösen hat, wird quasi über Software definiert. Ich denke auch, dass das Thema KI auch lokal im Robotiksystem eine Rolle spielen wird. Also dass ein Robotiksystem auf Robotikebene auch intelligenter wird, auch weiß, jetzt habe ich meinetwegen ein neues Produkt, ich muss eine neue Bahn planen und dann auch selbst weiß, wie diese Bahn optimal auszusehen hat, um dann beispielsweise auch die Mechanik zu schonen oder um eine höhere Durchsatzquote zu erreichen.
Es gibt ja diesen berühmten Griff in die Kiste in der Roboterprogrammierung. Was meint das denn genau und mit welcher Problemstellung sieht man sich dabei konfrontiert?
Es gibt einen berühmten Ausspruch eines berühmten Robotikprofessors, der gesagt hat, für den Roboter ist das leicht, was für den Menschen schwierig ist, und für die Roboter ist das schwierig, was für den Menschen leicht ist. Da ist der Griff in die Kiste ein super Beispiel. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe lauter Objekte in einer Kiste liegen und die liegen da irgendwie drumherum. Ja, wir hatten ja gesagt, ein Roboter programmiert man heutzutage, indem man jede einzelne Bewegung designt. Mhm. Wenn jetzt die Gegenstände chaotisch in der Kiste angeordnet sind, dann weiß ich als erstes mal gar nicht, wo ich da überhaupt hingreifen soll. Wo muss ich denn mit meinem Arm hin, um das Objekt überhaupt zu bekommen? Das ist etwas, wo man sehr viel aus Kameras herauslesen muss. Und da hat sich tatsächlich ein Riesenfortschritt ergeben in den letzten Jahren über die KI, dass ich in der Lage bin, solche Bildszenen viel besser zu verstehen. Das nächste ist aber, dass selbst wenn ich weiß, wie die Teile dran liegen, ich mir irgendwie überlegen muss, wie ich meinen Arm da jetzt in diese Kiste reinbekomme, ohne eines der anderen Teile zu berühren oder auch mit der Kiste zu kollidieren. Und Roboterarme sind nicht so flexibel wie die von Menschen. Ja, da kommt es ganz drauf an, wie man den Arm hält. Und eine kleine Drehung am Greifer beispielsweise kann dazu führen, dass sich der Ellbogen ganz woanders hin bewegen muss. Das ist auch ein relativ komplexer Vorgang. Und das muss man eben auch alles ausrechnen, ja, als Roboter. Und in der Automatisierung hat es den Griff in die Kiste bisher nicht gegeben, weil sich das mit den klassischen Mitteln, die Bewegungen zu designen, gar nicht programmieren ließ. Ja, und das ist so ein Gebiet, wo man sagen muss, ja, das für Menschen ist das ein No-Brainer. Ich greife einfach in die Kiste und hole eine Schraube raus. Für einen Roboter ziemlich aufwendig, ziemlich schwierig. Und er hat wirklich jahrzehntelang gedient als die ultimative Herausforderung an einen industriellen Roboter. Dieser Griff in die Kiste, das ikonische Beispiel dafür, dass für den Roboter das schwierig ist, was für den Menschen einfach ist. Hier sehen wir aber jetzt schon tatsächlich die ersten Produkte auf dem Markt, die das eben dann doch bewältigen. Und das verdanken wir diesen KI-Fortschritten. Das ist vielleicht nochmal ein sehr gutes Beispiel auch dafür, welche Rolle die KI in der Robotik spielen wird.
Ja, würde man gar nicht so als kompliziert ansehen als Mensch, aber das erklärt es ganz gut. Woran arbeiten wir bei Siemens denn aktuell im Bereich der Robotik?
Die Anwendungen, die wir heute sehen, bringen eine Komplexität mit, die es einfach erforderlich macht, dass die Robotik ganz, ganz eng verzahnt ist mit dem Gesamtprozess. Prozess. Ja, das sehen wir in verschiedenen Bereichen, auch im Bereich der Werkzeugmaschinen, wo man beispielsweise mit Robotern bearbeitet. Ja, da kommt auch noch sozusagen das Thema ins Spiel der einheitlichen Programmierumgebung. Also das heißt, der Anwender möchte jetzt alles im gleichen System programmieren. Also wenn wir es mal als ein Beispiel jetzt nehmen, würde jetzt vielleicht irgendwo aus der Office-Welt. Ich möchte ja auch nicht für eine Textverarbeitung ein anderes Betriebssystem installieren als beispielsweise für die Tabellenkalkulation. Ja, also es wäre ja heute undenkbar, hätte jetzt einfach mal ganz plakativ gesprochen, jeder zwei Rechner am Schreibtisch stehen, ja, der eine für die Tabellenkalkulation, der andere für die Textverarbeitung. Ja, und das ist einfach ein ganz, ganz starker Trend, den wir da wahrnehmen und auch mit unseren Produkten schon realisieren, um einfach die Integration sozusagen der Robotik zu erhöhen. Also bis hin zum Maximalausbau, sprich das Robotiksystem wird tatsächlich gesteuert, interpoliert in der Semantiksteuerung. Und deswegen ist es einfach eine zunehmende Anforderung bei uns aus dem Markt, diesen Integrationsgrad in unsere Automatisierung zu erhöhen.
Georg, aus deiner Perspektive, gerade jetzt auch was so den Bereich externe Forschung angeht, was nimmst du da wahr, woran gearbeitet wird oder auch bei euch in der Technology?
Sowohl bei uns als auch extern wird massiv daran gearbeitet, diese Integration von KI und Robotern zu intelligentere, einfache, bedienbare Roboter, die man im Grenzfall vielleicht gar nicht mehr programmieren muss, sowas zu entwickeln. Das ist ein Riesenthema, Kombination von KI und Robotik, was auch dazu führen wird, dass man viel mehr Anwendung für die Robotik bekommt. Wir sehen das schon sowohl draußen am Markt als auch teilweise in unseren eigenen Fabriken. Der Bedarf, flexible Automatisierung mit Robotern zu machen, steigt. Es gibt viel mehr Anwendungen, als es Roboterprogrammierer gibt und deshalb müssen die Dinger intelligenter werden. Das ist das eine. Und was man jetzt gerade aktuell, wenn man jetzt in die Zeitschriften guckt, sowohl die wissenschaftlichen als auch mittlerweile die Tagespresse, dann wird man ganz viel sehen, so neue Roboterformen, wirklich humanoide, ja, Roboter, die laufen können auf zwei oder vier Beinen mit Armen. Da ist momentan ein großer Trend zu versuchen, den Allzweckroboter zu bauen, eine Maschine, die eigentlich nicht anwendungsspezifisch ist. Es wird wahnsinnig viel daran gearbeitet, möglichst intelligente, vielseitige, flexible Roboter zu bauen durch Kombination mit KI.
In dem privaten Umfeld, zum Beispiel in der Pflege, werden Roboter ja auch schon menschennah eingesetzt. Stichwort Mensch-Roboter-Kollaboration. Inwiefern gibt es das denn auch schon in der industriellen Fertigung?
Also Mensch-Roboter-Kollaboration ist seit geraumer Zeit ein großes Thema, ist allerdings auch ein sehr komplexes Thema. Ja, denn einerseits kann man sich, also wenn man sich das überlegt, kann man feststellen, dass es unterschiedlich enge Kooperationen geben kann. Es kann sein, dass ein Roboter aus Sicherheitsgründen heute in einem Zaun eingehaust ist und das ist dann aber problematisch, weil dadurch braucht er ziemlich viel Platz und man muss dann die Tür aufmachen, dann kann man was reinstellen, dann muss man wieder rausgehen und dann kann es weitergehen. Ja, das heißt, der erste Schritt in der Mensch-Roboter-Kollaboration in der Industrie mit viel Bedarf und Anwendung ist, diese Schutzzäune wegzubekommen. Mhm. Da wird seit einiger Zeit intensiv dran gearbeitet und es gibt auch erste Produkte, die das im Prinzip gestatten. Dann gibt es aber natürlich noch viel engere Arten der Kollaboration. Ich kann sagen, ich gehe ständig während meiner Arbeit in den Bereich, in dem sich der Roboter auch bewegt und ein Roboter ist heute ein Gerät aus Metall, ja, das auf ein Zehntel Millimeter genau immer dieselbe Bahn abfährt. Und das heißt, da, wenn da ein Mensch in den Weg kommt, dann ist klar, wer da den Kürzeren zieht. Ja, das heißt, der nächste Schritt der Kollaboration ist, wenn ich sozusagen sage, ich als Mensch arbeite tatsächlich längere Zeit gleichzeitig im selben Raum, in dem sich auch der Roboter bewegt. Und schon das ist heute eine sehr große Herausforderung, weil man, um das realisieren zu können, Sensoren bräuchten, die mit absoluter Sicherheit sagen, das ist jetzt ein bestimmter Bereich, ist jetzt frei von Menschen. Und an diesen Sensoren, da mangelt es noch etwas. Da gibt es Startups auch, die daran arbeiten, aber das ist noch nicht in Breite ausgerollt. Und noch engere Grad der Kollaboration sei, wenn ich mit dem Roboter gleichzeitig am selben Werkstück arbeite, sodass der Roboter während der Arbeit auch Kraft auf mich ausübt. Ja, über das Werkstück zum Beispiel. Das ist was, das sieht man noch ganz, ganz selten. Der Bedarf dafür ist da, aber die technische Realisierbarkeit, da hakt es noch an einigen Stellen.
Wie autonom werden denn Roboter in der Fabrik tatsächlich sein?
Ja, diese Integration von KI und Robotik, die wird ja uns mitdenkende Roboter geben, die eine Aufgabe bekommen und dann selbstständig entscheiden, wie sie die ausführen. Und da gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, sowohl in dem eigentlichen Fertigungsprozess in der Fabrik, wie wir das gerade gesagt haben, wenn ich also ständig andere Produkte habe und die Roboter nicht jedes Mal neu programmieren würde, aber auch bei den sonstigen Supportaufgaben in so einer Fabrik. Ja, und wenn ich jetzt hingehen kann und sagen, ich mache auch noch die Prozessverkettung zum Beispiel mit mobilen Robotern, die frei in der Fabrik herumfahren und jede mögliche Maschine mit jedem möglichen anderen verbinden können, das wäre zum Beispiel eine so eine Aufgabe für wirklich autonome Maschinen, die man dann wegen der Vielzahl der Kombinationen auch gar nicht so fest programmieren will. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Aufgaben, die jetzt nicht im eigentlichen Fertigungsprozess sind, sondern die eher mit Inspektion und Wartung zu tun haben. Ja, wo man jetzt sowohl intern als auch extern Beispiele sieht, wo mit diesen Roboterhunden dann geguckt wird, ob irgendwelche Fehlermeldungen gerechtfertigt sind, die vielleicht in einer Leitwarte aufgelaufen sind. Wo man sagt, ich lasse Drohnen durch die Fabrik fliegen, um zu jeder Zeit zu wissen, wo sämtliches Material sich gerade befindet. Da gibt es also eine Vielzahl von Aufgaben, für die es sehr vorteilhaft wäre, wenn die Roboter ihre Entscheidung selber treffen.
Und wenn ihr mal träumen wollt, egal ob das jetzt für euch gerade realistisch ist oder nicht, was seht ihr in eurer Traumvorstellung von Robotern in der Industrie, in einer Produktion? Wie sieht das aus, das Bild?
Ja, mein Bild wäre tatsächlich die ganze Fabrik, die letztendlich durch die flexiblen und intelligenten Roboter insgesamt auch flexibel wird und die Automatisierung kostengünstig macht, sodass sich eben auch die Automatisierung kleiner Chargen lohnt, was dazu führen würde, dass wir sowohl die Produktion als auch die Arbeitsplätze wieder mehr in Hochlohnländern wie Deutschland haben können. Ja, das ist für mich eigentlich der Traum, dass wir das schaffen, dass wir insbesondere unseren Lifestyle hier durch autonome Roboter noch verbessern können. Ja. Und außerdem gibt es eben auch noch diese gefährlichen, schmutzigen und langweiligen Arbeiten in allen möglichen Domänen, von denen es ganz toll wäre, wenn der Mensch die nicht mehr lösen müsste, nur weil er mit seinem Gehirn so intelligent ist.
Ich würde mir ein Roboter-System vorstellen, das sich quasi von mir abschauen kann, wie ein Prozess funktioniert. Ganz ein blödes Beispiel, was ich eine Bierflasche aufmachen. Kann ich auf unterschiedliche Arten tun, also ich sag mal vom Flaschenöffner bis zum Meterstab. Und jetzt müssen wir sich mal ein System vorstellen, das vielleicht eine Kamera hat, ja, das sozusagen erkennt, da ist eine Flasche, die Flasche, die muss geöffnet werden und schaut sich sozusagen vom Menschen ab, wie das funktioniert und ist dann auch dazu in der Lage beispielsweise die Transferleistung zu leisten. Also sprich, welche andere Objekte würden beispielsweise gehen, welche anderen Flaschentypen etc. pp. Und ich denke, das ist auch im Kontext der autonomen Fabrik, also eine autonome Fabrik, die beispielsweise Prozesse optimiert etc., wird dann, denke ich mal, auch diese lokalen Skills, also diese Fähigkeiten brauchen, die dann Robotersysteme mitbringen müssen. Und was natürlich ein faszinierender Gedanke ist, ein Robotersystem, das es beispielsweise so eine Fähigkeit gelernt hat, eine Flasche zu öffnen, kann es natürlich teilen. Also wenn ich das System heute beispielsweise im schönen Erlangen sozusagen trainiere, dann kann das theoretisch jedes andere System auf der ganzen Welt. Es ist eigentlich nur ein Datenaustausch. Und ich denke mal, es ist eine ganz große Chance, was uns sozusagen das Thema KI mitbringt, dass einfach Robotik durch diese ganzen verschiedenen Anwendungen, die wir heute in der Industrie haben, sozusagen ein riesiges Lernpotenzial da wäre. Ja, also genauso wie heute eine Sprach-KI verschiedene Textdokumente im Internet millionenfach durchsucht, analysiert, Sprachen lernt, übersetzen kann, auch dazu in der Lage ist, eigene Sprachen zu kreieren. Genauso wäre sozusagen im Bereich der Automatisierung und Robotik das Potenzial da, aus den ganzen Anwendungen aus der Praxis sozusagen zu lernen. Und dann vielleicht auch in der Zukunft mal ein System zu haben, das sich was abschauen kann.
Ja, und wenn ich dem hinzufügen darf, es gibt tatsächlich insbesondere im akademischen Bereich an den Universitäten Leute, die genau das versuchen momentan hinzubekommen.
Dann schauen wir mal, was wird, wie man so schön sagt. Jetzt lasst uns noch mal auf einen Punkt eingehen. Ihr habt jetzt ganz viel erzählt, wie die Robotikentwicklung aktuell unterwegs ist und wie sich das anhört, schreitet die ja sehr weit voran. Inwiefern kommt jetzt auch das Thema ethisch-moralische Bedenken mit da rein? Worauf sollte man achten? Was seht ihr da? Ne? Auch gerade wenn es jetzt um das Thema KI geht, wenn jetzt Roboter vielleicht in Zukunft auf Basis von KI-Entscheidungen treffen, braucht es ein Regelwerk? Was sind da eure Gedanken zu?
Ethik und Moral ist immer wichtig, ob beim autonomen Fahren oder bei der Robotik oder auch nur beim Webstuhl. Ja, wir erinnern uns aus dem Geschichtsunterricht an die Aufstände der Weber, als die mechanischen Webstühle eingeführt wurden. Und ich glaube, zumindest in unserem Umfeld hier in Europa sind wir institutionell sowohl willens als auch in der Lage, das zu machen.
Das hast du schön gesagt. Ich finde, das sind auch gar nicht so schlechte Abschlussworte. Vielen Dank für diesen Rundumschlag zum Thema Robotik. Das war absolut spannend und ich bin noch gespannter, wie weit sich das dann wirklich entwickeln wird und was wir dann so in ein paar Jahren sehen werden. Also vielen Dank für eure Zeit und das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch großes Vergnügen bereitet und in der Tat, ich bin genauso gespannt, aber auch extrem zuversichtlich, dass das so kommen wird.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin auch wirklich sehr neugierig, wie das Thema Robotik sich in Zukunft gestalten wird.
Das war unsere neue Episode von Einblick, Zweiblick, Weitblick. Vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das doch gerne weiter und teilen Sie den Podcast auch mit Ihrem Netzwerk. Und um natürlich auch in Zukunft keine neue Episode zu verpassen, können Sie uns natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens auch abonnieren und uns gerne natürlich auch eine Bewertung dalassen. Und wie immer, ein Transkript dieser Episode finden Sie in unserer Service-Digithek. Der Link dazu befindet sich in den Shownotes. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden und mich zu bedanken. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.